NDR Info. Nachtclub. Über Pop.
Herzlich willkommen zum Nachtclub über Pop. Mein Name ist Birgit Reuter und mein Thema heute: Punk, gestern und heute. Wie kam der Punk in den 1970er Jahren nach Norddeutschland? Wie haben sich Underground und Avantgarde vor allem in Hamburg entwickelt? Und was ist vom damaligen Sound und Geist heutzutage noch zu spüren? Darüber spreche ich mit Alf Burchardt, ein absoluter Musikenthusiast, und er hat den Punk-Spirit mit unzähligen Konzerten aufgesogen. Mit Hamburg Calling hat er soeben im Junius Verlag ein Buch mit herausgegeben, gemeinsam mit dem Fotografen Bernd Jongmans. Und dieses Buch führt tief hinein in die subkulturellen Jahre von 1977 bis 1985. Es geht um Clubs und Kaschemmen, um Provokation und Experimentierfreude. Und um zahlreiche Bands aus der damaligen Zeit wie Palais Schaumburg und X-mal Deutschland. Los geht's jetzt hier beim Nachtclub über Pop mit einer sehr frühen Punknummer aus Deutschland. I'm a Punk von Big Balls and the Great White Idiot. I'm a Punk von Big Balls and the Great White Idiot. Hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Gegründet hat sich die Band 1975 in Hamburg. In der heutigen Sendung geht es um Punk, so wie wir ihn soeben gehört haben, aber auch um weitere Spielarten, um Underground und Avantgarde. Und über diese ganzen Themen spreche ich mit meinem Gast, mit dem Journalisten und Autor Alf Burchardt. Der ist Jahrgang 1954. Er war also so Anfang, Mitte 20, als der Punk nach Hamburg kam. Und er hat gerade ein Buch rausgebracht beim Junius Verlag, Hamburg Calling. Das heißt, gut 40 Jahre später hat er sich mit vielen Zeitzeuginnen der hiesigen Punk-Szene unterhalten. Herzlich willkommen, Alf.
Hallo, Birgit.
Alf, der soeben gehörte Song ist eine sehr aggressive, fast schon so prototypische Punknummer. Warum hast du dir die Nummer für diese Sendung ausgesucht?
Ja, wenn man im Plattenregal wühlt, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, die Big Balls aus Hamburg waren die ersten. Die ersten Punks in Deutschland sogar. Sie haben sich eine kurze Zeit ein Rennen mit den Straßenjungs aus Frankfurt geliefert. Aber ich glaube, man kann guten Gewissens behaupten, dass die Big Balls die erste Hamburger Punkband waren. Sie hatten vorher Hardrock gespielt und als Punk dann rüberschwappte nach Hamburg, haben sie einfach ihren Hardrock ein paar Umdrehungen schneller gespielt und waren denn das, was man sich in Hamburg unter Punk vorstellte. So ähnlich klang es auch das, was aus England herüberwehte. Und die Big Balls reisten eine Weile recht erfolgreich auf diesem Ticket, bekamen dann auch als erste Hamburger Punkband einen Vertrag bei einer großen Plattenfirma.
Und wie bist du denn ganz persönlich so als junger Mensch zum Punk gekommen damals in Hamburg?
Ich war ja kein ganz junger Mensch mehr. Ich war eben schon in den Anfang 20ern und eigentlich war ich zu alt. Ich bin zu Hippie-Zeiten, so ab 1970, in meine ersten Konzerte gegangen, habe die schon größeren Jungs mit den langen Haaren gesehen und zu ihnen aufgeschaut, wollte auch lange Haare haben und ließ sie mir dann auch ganz allmählich wachsen. Und dann kam irgendwann Punk und ich fand immer schnelle, harte Rockmusik gut. Und ich hatte ein wichtiges Erlebnis, als ich einmal durch England getrennt bin und in einem Plattenladen das erste Album der New York Dolls entdeckt hatte. Ich glaube, das war 1973. Das gefiel mir ausgezeichnet und dann war ich immer auf der Suche nach anderer Musik, die so ähnlich klang. Und ich hatte dann die Stooges entdeckt und MC5 und ab 1977 kam dann ein ganzer Schwung dieser Musik aus England herüber. Und da gab es viel für mich zu hören und zu entdecken.
Du warst ja selber auch mittendrin, also 1977 bei The Clash im Winterhuder Fairhaus, man kann es sich kaum vorstellen heutzutage, oder 1978 bei den Ramones in der Markthalle. Was hat sich da für eine Energie entfesselt, für ein Lebensgefühl und auf was für einen Zeitgeist ist es auch getroffen in der Gesellschaft?
Es entlud sich einfach eine unwahrscheinliche Energie im Saal, so wie die Bands auf der Bühne standen. Die Hamburger Punks wussten nicht so richtig, wie es geht. Sie wussten, dass man ausflippte, dass man auf die Stühle stieg, sofern welche da waren. Im Winterhuder Fairhaus waren noch welche, die waren hinterher alle kaputt. Und es wurde vor der Bühne dann Pogo getanzt, ganz heftig. Und es war einfach eine Stimmung in der Stadt, in der Jugend, wo man nach auf Abenteuer aus war, wo man Lust hatte auf ein bisschen Krawall. Die 70er Jahre waren eine bleierne Zeit geworden. Anfang des Jahrzehnts gab es Aufbruchstimmung unter dem Bundeskanzler Willy Brandt. Der wurde abgelöst von Helmut Schmidt, der doch eher ein konservativer Vertreter der SPD war. Es gab die RAF, die immer wieder für Unruhe sorgte, wo der Staat denn hart gegensteuerte. An den Universitäten wurde viel gegen den radikalen Erlass protestiert. Es war eine Unruhe und da fiel Punk in vielerlei Hinsicht auf fruchtbaren Boden.
Und du warst ja auch weiter in der Szene aktiv, zum Beispiel als Tourfahrer der Toten Hosen dann später. Also Campino kommt ja auch im Vorwort eures Buchs Hamburg Calling zu Wort und er zieht ja bis heute dieses Punk-Ding durch. Er sagt, im Innern bin ich, was Punk angeht, ein Fundamentalist. Wie bist du denn zu diesen ganz frühen Toten Hosen gestoßen?
Es war, glaube ich, 1982, das letzte Jahr der von mir sehr geliebten Musikzeitschrift Sounds. Ich hatte da auch meine ersten Texte veröffentlicht und zum Ende des Jahres wurde dann uns mitgeteilt, die Januarnummer 1983 ist die letzte Nummer, schreibt alle nochmal über etwas, was euch am Herzen liegt. Und ich hatte kurz vorher die Toten Hosen in Hamburg erlebt. Ich bin nach Düsseldorf gefahren, habe eine Geschichte mit denen gemacht und dabei habe ich den Manager kennengelernt, den leider verstorbenen Jochen Hülder. Und der meinte, ich würde doch einen ganz vernünftigen Eindruck machen, mich könnte er mit seinen 5 Jungs durch die Lande schicken. Und dann habe ich einen Bus aus Berlin abgeholt, in Düsseldorf die Hosen eingeladen und bin mit ihnen 3 Wochen durch Deutschland, Österreich und Ungarn gefahren.
Ja, und die Toten Hosen sind ja gerade wieder in den Charts mit so einem Retro-Album Learning English Lesson 3, Mercy Beat, The Sound of Liverpool. Neben ihnen in den Charts stehen die Ärzte. Man hat so das Gefühl, ist Deutschland da jetzt popkulturell stehen geblieben oder ja, ist der Punkgeist immer noch da? Wie hat er sich verändert? Wie bewertest du das so nach 40 Jahren?
Ich weiß nicht, man zu diesen beiden Bands noch Punk sagen kann. Sicher schwingt bei den beiden noch der Punkgeist mit, aber die Toten Hosen sind auch früh ein bisschen weiter geschwenkt, haben die Musik ein bisschen gefälliger gemacht und damit auch ihr Publikum erweitert, sodass sie heute in Stadien spielen. Und bei den Ärzten ist das nicht anders gewesen. Und die Hosen, die waren immer da. Die Ärzte haben eine Pause eingelegt, um hinterher nur umso stärker zurückzukommen. Und ich glaube, was die machen, ist Popmusik im Rockgewand. Die beiden Bands machen viel Spaß, aber man guckt oder hört nicht dahin, um neue Impulse zu erwarten.
Wir wollen jetzt nochmal zurückgehen zu den Anfängen des Punk in Hamburg. Und zwar zu Abwärts mit Maschinenland.
We'll be right back. der Supermarkt. Rechte Seite am Spielplatz. In der Mitte Autobahn.
Maschinenland von Abwärts hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Erschienen ist die Nummer auf dem Album Amok Koma. Die Platte wiederum wurde 1980 veröffentlicht auf dem Label Zickzack von Alfred Hilsberg. Es geht um Punk bei diesem Nachtclub über Pop und darüber spreche ich mit meinem Gast, dem Journalisten Alf Burchardt, der gerade eben das Buch Hamburg Calling veröffentlicht hat über die frühen Punkjahre in Hamburg. Alf, du hast dir diesen Song von Abwärts ausgesucht für die Sendung. Was fasziniert dich daran noch heute?
Die Platte Amok Koma ist eine meiner liebsten Platten aus der Zeit. Mit Frank Z., dem Sänger und Gitarristen, habe ich manche Nacht am Tresen vom Subito verbracht. Er ist mitten in der City aufgewachsen. Neulich habe ich ihn nochmal besucht für mein Buch, für unser Buch an der Flensburger Förde. Also er hat auch sich deutlich verändert. Und diese Musik, die Abwärts damals gespielt hat, die steht so für den nächsten Schritt, den Hamburger Punkmusik gemacht hat. Es war nicht mehr nur 1, 2, 3, 4, wer ist am schnellsten wieder fertig mit seinem Song. Abwärts hat die Musik erweitert mit Geräuschen, mit Effekten, hat etwas origineller getextet als die ersten Punks, die einfach nur ihren Frust rausgeschrien haben. Also Abwärts, Amok Koma, ein ganz großes Album für mich.
Und Abwärts gehörte da ja auch zum Portfolio von Alfred Hilsberg. Das ist ja eine ganz wichtige Figur gewesen und auch nach wie vor für die Hamburger Musikszene. Bernd Begemann zum Beispiel, das fand ich sehr schön, bezeichnet Hilsberg in eurem Buch als Ein-Mann-Credibility-Maschine. Du hast ihn auch interviewt jetzt vor kurzem für das Buch. Was hatte Alfred damals für eine Bedeutung für euch in der Punk-Szene?
Alfred trug ja bald den Titel Punk-Papst. Da war er gar nicht sonderlich stolz drauf. Aber man kann Alfreds Bedeutung für die späten 70er, frühen 80er gar nicht hoch genug schätzen. Also Alfred ist 1976 mit einem Freund nach London gefahren und hat da die ersten Punkbands erlebt, obwohl er auch schon weit über das klassische Punkalter hinaus war. Und er war so begeistert von der Energie, die er da erlebte, dass er das auch nach Hamburg bringen wollte. Und das passierte zunächst durch die Kontakte, die er in England geknüpft hatte, mit Konzerten eben im Winterhuder Fährhaus. Dort hat er die Vibrators veranstaltet, die Clash. Dann hat er eine Ausstellung gemacht in der Markthalle, in deren Rahmen ganz viele Bands auftraten. Die wurde schließlich gekrönt mit einem Festival Into the Future. Und das war das erste von drei Festivals, die Alfred in der Markthalle veranstaltet hat 1979, wo sich die neue deutsche Musik traf. Einmal klassische Punks, den drei Akkorde genug waren, die schnellen Rock'n'Roll gespielt haben, aber dann auch experimentierfreudige Formation von deutsch-amerikanischer Freundschaft bis hin zu Minus Delta T. Die Markthalle war immer gerappelt voll und das Publikum war oft geteilt. Die Punks hörten sich gern ihre Punkbands an, aber mit avantgardistischen Klängen hatten sie wenig Geduld, warfen Bierbecher oder holten die Bands teilweise auch von der Bühne. Aber trotzdem, da wurden so die Spuren oder die Weichen gestellt für die neue deutsche Musikszene, die dann in den 80ern zur Blüte kam. Wenn Alfred nicht gewesen wäre, ich weiß nicht. Alfred hat dann, weil es so viel Musik gab, selbst ein Label gegründet und den Bands ermöglicht, ihre ersten Platten bei ihm zu veröffentlichen.
Was ich sehr spannend fand bei der Lektüre eures Buches, also mit Punk wird ja so ganz klischeemäßig No Future assoziiert, aber das ist natürlich eher von der Philosophie her, weil die damalige Gesellschaft nicht so viel zu bieten hatte, aber das führte ja dazu, dass Punks auch gerne so als faul assoziiert wurden. Und ich finde in eurem Buch, da sind ganz viele Akteure, die so einen wahnsinnigen Macher und Ausprobiergeist haben. Also Alfred Hilsberg zum Beispiel, der hat ja dann auch 1982 eine Konzertlocation in Bahnfeld eröffnet, das Versuchsfeld, und hat da zum Beispiel auch Leute hingeholt. Und ja, das waren dann halt teilweise Läden, die es nur ganz kurz gab. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwie war da immer irgendwas im Schwange, irgendeine Aktion, irgendwas wurde immer gemacht.
Ja, wichtig waren da eben auch Kneipen wie die Marktstube oder das Subito später. Dort standen Musiker und Fans zusammen und haben überlegt, was man als nächstes veranstalten könnte. Dort wurden Pläne geschmiedet, dort wurden Bands gegründet und sonstige Projekte erörtert. Und klar, es gab einmal die vielen Musiker, die sich zu Bands zusammenfanden. Es gab die Leute drumherum, die Veranstaltungen machen wollten. Es gab die Fanzinemacher, die eben in selbst kopierten Heften von der neuen Szene berichteten. Es gab die Leute, die auf modische Art und Weise was dazu beitragen wollten und Klamotten entworfen haben. Das war schon eine sehr bewegte und bunte Zeit.
Plattenläden hatten damals ja auch eine große Bedeutung, eben nicht nur, um die ganze neue Musik zu bekommen, um da überhaupt ranzukommen, sondern auch als sozialer Treffpunkt und ja, als Arbeitgeber von Musikerinnen und Musikern. Also immer wieder genannt wird da das Rip-Off an der Feldstraße, eröffnet 1979. Warst du da auch zugegen? Bist du da auch reingegangen?
Ja, selbstverständlich war ich auch da, zumal hinterm Tresen Klaus Meck stand, mit dem ich einige Zeit lang auch auf dem Gymnasium Oberalzer verbracht habe, den ich dann aus den Augen verloren hatte und den ich dann da wiederfand. Als er den Laden eröffnet hatte, gab es, das war 1979, da gab es noch nicht so viele Platten, die er ins Regal stellen konnte. Erst hatte er Badges gekauft, also die Sticker, wo Bandnamen drauf standen, Fanzines, T-Shirts, und dann kamen die ersten Singles aus England. Und dort hingen die Punks auch gerne ab. Da standen eben Sofas im Laden und das war ein beliebter Treffpunkt geworden. Und wenn das Rip-Off zumachte, dann zog man gerne weiter in die Marktstube. Und als dann die ersten Platten aus Hamburg kamen oder überhaupt aus Deutschland, die Alfred Hilsberg, der nebenan wohnte, auf Zickzack herausbrachte und sich die Regale füllten, nahm der ganze Plattenhandel Schwung auf. Aber so schön Rip-Off auch als Treffpunkt war und so wichtig, steht der Laden auch für viele Fehler, die man machen konnte. Das Geschäft lief gut und im Überschwang des Erfolges einiger Platte wurde nachgepresst, wurden neue Lieferungen geordert, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, ob man die dann auch alle loswerden würde. Und letztendlich ging Rip-Off pleite, weil sie keine Kaufleute in ihren Reihen hatten. Keiner, der dann gesagt hat, hey Leute, lass uns mal durchrechnen. Liegen wir noch richtig oder müssen wir mal hier auf die Bremse treten oder da noch mal ein bisschen nachjustieren? Und so sind dann letztendlich die Betreiber Frank Z. von Abwärts, Klaus Meck und Jackie Eldorado, der mal als Deutschlands erster Punk betitelt wurde, letztendlich mit Schulden aus dieser Rip-Off-Episode rausgegangen.
All diese Orte, die es dann gab, die es teilweise eben auch nur ganz kurz gab, die haben ja sowas wie so ein freiheitliches Versprechen in sich getragen. Du bist ja nach wie vor passionierter Konzertgänger. Findest du so eine Energie oder so eine Art Utopie heute auch noch in der Clubkultur oder kann man das überhaupt nicht mit der damaligen Zeit vergleichen?
Ich glaube, die Musik war damals vielfältiger. Gerade das, was im Versuchsfeld unternommen oder versucht wurde, eben wie der Name es auch forderte. Da war von herkömmlicher Rockmusik oder schneller Rockmusik bis zu Experimenten mit Elektronik und ähnlichen Geschichten, war viel möglich und wurde viel versucht. Solche Bands, solche Orte gibt es jetzt nur noch wenig. Es gibt noch ein paar angenehm nicht stromlinienförmige Clubs wie das Molotow, wie das Hafenklang, wie das Knust, wo auch die Musik zu Hause ist, aber ich glaube, es deutet im Moment nichts zu irgendwelchen Höhenflügen oder Experimenten hin, wie es damals passiert ist. Ich glaube, so richtige aufregende Sachen passieren vielleicht an anderen Ecken und Enden. Und für mich persönlich, ich habe im hohen Alter jetzt den Jazz entdeckt. Ich habe viele interessante Musik in der jüngeren Londoner Musikszene gehört. Und die hatte ja, wenn die in Hamburg gastiert, keinen festen Ort. Aber wenn man in die Konzerte geht, dann ist da irgendwie das Versprechen von Wahnsinn noch in der Luft.
Wir werden jetzt musikalisch nochmal zurückgehen, und zwar ins Jahr 1982 zur Band X-mal Deutschland. Hier ist die Gruppe mit Incubus Succubus.
Oh!
Incubus Succubus von X-Mal Deutschland, ein Song aus dem Mai 1982, hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. X-Mal Deutschland, das waren 5 Musikerinnen um die Sängerin Anja Huwe. 5 Musikerinnen, eine Rarität in der damaligen Punk-Szene. Und in dem Buch Hamburg Calling sagt Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen, in Hamburg ging es streng zu, alles sehr mackermäßig und dadurch unglaublich schnarchig. Wir haben Punk immer bunter und breiter verstanden. Alf Burchardt, der heute hier in der Sendung zu Gast ist, Zeitzeuge der Szene, Autor und Journalist, war das wirklich so schnarchig und so mackermäßig damals? Das klingt ja auch ein bisschen eng, obwohl Punk doch eigentlich genau das Gegenteil sein sollte.
Ich kann Schorschs Standpunkt verstehen, obwohl ich es damals, als ich mittendrin steckte, nicht so empfunden habe. Es war schon so, dass auf der Bühne vor allen Dingen Männer standen. In England gab es eher Frauen im Punk und in der Musik, die sich daraus entwickelte. In Hamburg blieb es lange Zeit eine Jungs- und Männerangelegenheit. Und X-Mal Deutschland waren eigentlich die ersten Frauen, die da auf der Bühne standen. Die hingen ab in einem Übungskeller im östlich der City, wo viele Punkbands gespielt haben und probten, ihre ersten Schritte unternommen haben und ein paar Tage später im Krawall 2000 auf der Bühne standen. Und irgendwann haben X-Mal Deutschland auch die Instrumente in die Hand genommen, wenn die Jungs gerade Pause machten, sich an ein paar Tönen versucht und das die Töne dann zu Stücken zusammengefügt. Gitarre, Bass und Schlagzeug war klar. Dann hatten sie noch Fiona Sangster, eine Schottin, der haben sie denn das Mellotron hingeschoben. Da fehlte dann noch aber jemand für den Gesang. Und Anja Huwe, die Sängerin, sagte mir, damals hätte sie ihren Freundin gleich erzählt, also ans Mikro stelle ich mich nicht, aber es blieb ihr dann nichts anderes übrig. Und sie hat dann ja wirklich da auch als Sängerin eine ganz gute Figur abgegeben. Einmal war sie eine attraktive Frau, sodass viele Jungs sie anschmachteten vom Bühnenrand. Und eigentlich lief es für X-Mal Deutschland und für Anja Huwe sehr gut. Interessanterweise denn aber nur wenig in Deutschland, dafür umso besser in England. Was wir gerade gehört haben, Incubus Succubus, das war ihre zweite Single. Die lief in der WG auf dem Kiez und dann kam Alex Hacke von den Neubauten, der da gerade zu Gast war, rein und sagte, also mit eurer Musik würde ich nach England gehen. Und das hat dann auch Manuela, die Gitarristin, gemacht, ist mit der Prinz Hamlet rübergefahren nach England, hat die dort dem Chef des Labels 4AD vorgespielt und er hat gesagt, okay, wann könnt ihr ins Studio gehen und ein Album für uns aufnehmen? Und das erste Album kam dann bald und damit starteten X-Mal Deutschland in England durch. Und im Laufe der Zeit war dann eigentlich England ihre Heimat und in Hamburg waren sie dann nur noch zu Gast.
Das heißt, dann wurde es in Hamburg noch mackerhafter, weil die Frauen dann weggezogen waren.
Es gab wirklich wenig Frauen. Es gab dann Mona Moore nachher, die die Schöne der Nacht war im Subito und immer auf der Suche nach Musikern waren. Die hatte sie dann spät gefunden auch, aber da kam nicht viel Musik rum, weil die Musiker alle andere Verpflichtungen hatten und reine Frauenbands, so wie man es aus England kannte, wie die Slits oder sowas oder so eine Figur wie Polystyrene von X-Ray Specs am Saxophon, die waren hier schwer zu finden, beziehungsweise gar nicht.
Was ich bei eurem Buch bei Hamburg Calling sehr interessant finde, ist auch, wie das jetzt innerhalb der Punkrock-Szene, die es ja noch gibt in Hamburg, in Norddeutschland, diskutiert wird. Also ich habe so ein bisschen auf Blogs gelesen, Rezensionen mir angeschaut und da wird auch so ein bisschen akribisch geguckt, was ist denn jetzt drin und was nicht. Zum Beispiel, welche Begebenheiten werden nicht erwähnt, wie Konzerte in der Fabrik meinetwegen. Und ich habe mich gefragt, naja, wird da so der freie Geist des Punks rückblickend auch so ein bisschen akribisch verwaltet? Also ist das so ein Schicksal einer Szene, wo die Fans auch mitaltern, dass dann so eine Katalogisierung stattfindet? Also irgendwie habe ich das Gefühl, Nostalgie ist da auch so ein ganz sensibles Thema letzten Endes.
Ich habe auch ein bisschen im Internet herumgelesen und auch gesehen, dass Leute Fabrikkonzerte vermissten. Aber wir sind an das Buch gegangen und wussten von vornherein, wir können nicht alles abbilden. Wir mussten uns auf die wichtigsten Orte konzentrieren, auf die wichtigsten Personen. Und wichtige Orte waren einmal die Markthalle eben als Club, wo die ganzen englischen und nachher auch die US-Bands spielten. Es war das Krawall 2000, was zwar nur eine kurze Saison hatte, aber eben auch ein wichtiger Punkclub war. Ich war immer wieder in der Fabrik über all die Jahre, aber es war für mich nicht so der Ort, wo Punkrock zu Hause war. Und bei unseren Gesprächspartnern haben wir auch überlegt, wir haben ungefähr 15 Leute für das Buch getroffen. Und ich hätte natürlich auch noch mit Slime sprechen können. Ich hätte noch mit den Punkbands der Früh-80er sprechen können, wie Razzia und so weiter und so fort. Aber dann hätte das also eine Punkrock- oder Hardrockcore-Schlagseite gekriegt, das Ganze. Und insofern sollte der Bogen möglichst weit gespannt sein und auch eben auch enden mit Leuten, die immer noch unterwegs sind in der Musik, wie zum Beispiel Schorsch Kamerun von den Zitronen oder Bernd Begemann, die eben Anfang der 80er ihre ersten Schritte auf Hamburger Bühnen unternommen haben.
Ja, und bei den Zitronen ist es ja auch gerade interessant, weil die ja so dieses Verwalten von Punkrock oder auch so dieses starre Denken, wie Punkrock zu sein hat, total ablehnen. Also die haben sich ja eher in so eine avantgardistische Richtung entwickelt und Bernd Begemann dann eben ja eigentlich von Anfang an ja schon in so eine sehr poppige.
Ja, also ich würde sagen, das Erbe des Punk ist bei den Zitronen sehr gut aufgehoben. Schorsch hat mir nochmal erzählt von den Anfangszeiten, Timmendorfer Strand, von den Lehrern, die er an der Schule erlebt hatte, unter denen noch einige waren, die einige Ideen des Nationalsozialismus gar nicht so schlecht fanden. Der Rektor, der ihm gesagt hatte, er bräuchte nach den Sommerferien nicht wiederzukommen, was er dann auch nicht gemacht hat. Und die Jungs von der Ostsee, die sind auch immer nach Hamburg gefahren, eben in die Markthalle und zu den Festivals. Sie haben das auch alle, diese Orte gesehen, die hingen bei Rip-Off ab, aber sie fanden einfach die Hamburger Punks ein bisschen streng und engstirnig. Und Schorsch meinte, sie wollten einfach die Sachen auf den Kopf stellen, die Klamotten einfach mal umdrehen, verkehrt rumtragen. Und solche spielerischen Sachen waren in Hamburg eigentlich undenkbar oder verpönt. In Hamburg regierte viel schwarzes Leder und Jeans als Klamotte. In Düsseldorf, einem anderen Zentrum der Musik in jenen Zeiten, war der Einfluss von Studenten und Hochschulen spürbarer und führte zu einer größeren musikalischen Vielfalt. Und auch in Berlin, diese damals sehr rätselhafte Stadt, die so weit weg lag in der DDR, da war denn auch die Schwulenszene nicht weit weg vom Punk, beziehungsweise gab es Berührungspunkte und sowas war in Hamburg damals undenkbar. Das war schon ein bisschen strenger alles in Hamburg, ein bisschen rigide.
Wir wollen jetzt noch mal eine Band hören, wo auch nicht so ganz direkt der Punk-Stempel drauf prangt, und zwar Palais Schaumburg mit Deutschland kommt gebräunt zurück.
Deutschland, komm, wir bringen zurück im Job.
Halle Schaumburg mit Deutschland kommt gebräunt zurück vom selbstbetitelten ersten Album aus dem Jahr 1981. Hier beim Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Und ich spreche über Punk, über die frühen Jahre dieses Genres in Hamburg. Zu Gast Alf Burchardt, der hat das Buch Hamburg Calling rausgebracht und sich diesen Song gewünscht für die Sendung. Alf, Halle Schaumburg, die haben ja schon so eine dadaistische Qualität jetzt auch in diesem Song zum Beispiel. Warum hast du dich dafür entschieden?
Ich finde, Palais Schaumburg hat gezeigt, wo man noch hingehen könnte mit der Musik und hat vor Experimenten nicht zurückgescheut und war einfach eine der bunten und schillerndsten Bands, die es dann in den frühen 80ern in Hamburg gab. Sie haben auch wie Abwärts zum Beispiel und wie X-Mal Deutschland ihre erste Platte bei Alfred Hilsbech veröffentlicht und waren dann aber bald weg. Sie haben dieses Album und das zweite Album bei der Phonogramm veröffentlicht, weil die Phonogramm dahin hörte und dachte, diese jungen Leute, vielleicht könnte man mit denen nochmal eine Mark machen. Bei Palais Schaumburg ging die Rechnung nicht ganz auf. Der Band ging es eine Weile sehr gut. Die konnten das zweite Album für viel Geld unter anderem in der Schweiz produzieren, aber die Platte blieb letztlich ein Flop. Aber die Band konnte immerhin in der Hacienda in Manchester spielen und in der Danceteria in New York. Also insofern haben die schon eine anständige kleine Karriere hingelegt.
Und Palais Schaumburg gilt ja auch immer so als Underground-Vorläufer der neuen deutschen Welle. Und die neue deutsche Welle ist ja auch so ein gutes Beispiel für die Kommerzialisierung von Musikstilen, also von Punk und Avantgarde zum Beispiel. Und ja, diese Verwertungszyklen innerhalb des Musikbusiness, die werden ja auch immer kürzer. Also es gibt ja kaum irgendwas Neues, Subkulturelles, irgendwie geheimnisvoll Kodiertes, was mittlerweile nicht schon vom Mainstream verarbeitet wird oder dann in den sozialen Netzwerken auftaucht. Du so als jemand, der die Musikszene jetzt seit Jahrzehnten ja schon verfolgt, was ist dein Eindruck? Wo gibt es da überhaupt noch Freiräume, gerade für junge Menschen? Also irgendwas, wo man sich auch abgrenzen kann, wo man seine eigenen Codes und Zeichen entwickeln kann? Findet das alles im Netz statt oder sind das solche Off-Räume, die man gar nicht mehr mitkriegt? Oder ist das alles glatt poliert?
Also ich kriege nicht alles mit, aber aus meiner Warte würde ich schon sagen, dass sehr viel im Netz stattfindet. Die Produktionsmittel sind ja schon sehr einfach geworden. Wenn man einen Laptop zu Hause hat im Jugendzimmer, dann kann man schon mal ganz schön viel Musik damit machen und das auf irgendeine Plattform im Netz hochladen. Die Frage ist dann, wie man Leute dafür interessiert, wie man seine Ideen bekannter macht. Damals war eben der klassische Weg über Konzerte beziehungsweise über Tonträger wie Singles oder wie LPs. Und damals fiel dann irgendwann mal der Begriff der neuen deutschen Welle, den, ich weiß nicht mehr, wer den einst geprägt hat, war es vielleicht sogar Alfred. Auf jeden Fall wollte mit dem Begriff bald keiner mehr was zu tun haben, weil das ein Schimpfwort geworden war. Denn die große Plattenindustrie, also die etablierten Firmen, hatten eben entdeckt oder mitbekommen, dass da eine neue Musik ist und hatten überlegt, wie man die vielleicht ein bisschen monetarisieren könnte. Und diese geschmeidigeren Bands, die eingängige Pop-Rock-Musik gespielt haben, wurden schnell unter Vertrag genommen. Und diejenigen, die schon länger dabei waren, wandten sich mit Grausen und wollten damit dann nichts mehr zu tun haben. Und auch Alfred Hilsbech sagte dann ja irgendwann, das ist alles nichts mehr, der Schwung ist hin und hat dann eine Weile keine deutschsprachigen Platten mehr veröffentlicht.
Genau, er hat dann mit What's So Funny About weitergemacht und da hat er dann erstmal hauptsächlich englischsprachige Sachen.
Deutsche, die Englisch sangen oder auch Engländer oder Amis hat er da singen lassen.
Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, was ist Punk heute überhaupt? Also ist das was, was Erwachsene machen, was Menschen Ü40, Ü50 machen? Oder gibt es da auch eine nächste Generation, die halt sich quasi dieser Energie bedient, weil das halt einfach auch nicht altert, sich mit Musik so brachial auszudrücken?
Würde ich sagen. Also es gibt ja zum Beispiel in England auch eine Handvoll neuer Punkbands, wie zum Beispiel The Murder Capital oder Fontaines DC, die auch mit Gitarre, Bass und Schlagzeug hauptsächlich einfache, aber gleichzeitig originelle Musik machen, die teilweise ihre Unzufriedenheit mit den Verhältnissen rausschreien bzw. raussingen. Und es gibt auch in Deutschland eben die Goldenen Zitronen, die auch das Erbe des Punk, finde ich, würdig verwalten. Es gibt Bands wie die Nerven und ähnliche aus Deutschland, die auch in diesem Underground-Geist weiter Musik machen und also ihr Publikum finden, manchmal gar nicht so wenige.
Wir wollen jetzt auch mal einen ganz aktuellen Song hören, der womöglich in diesem Spirit sich bewegt, und zwar die Sleaford Mods mit Second.
Second. Second. Second. Second. Why am I second to the boots I wear? Why am I second to my coat and hair? Why am I second to the car I got? My watch and my jeans and my polo top. Second. 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 Why am I second to the holiday I book? The colour of my skin when I get there drunk. Why am I second to the bread I buy? The coffee beans roasted at a heat I like. Second. 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 I said 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. Second. 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 Why am I second to the guilt in me? Why am I second to its big genie? Why am I second to the mess out there of a landscape starved of a real care? Second. 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 I said second just below first in a landscape gunning for obedience. Second just below first in a landscape gunning for obedience. I'm in no state, just a state. Full ranking. Full ranking. I said second just below first in a landscape gunning for obedience. Second just below first in a landscape gunning for obedience. I'm in no state, just a state. Full ranking. Full ranking. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. I said second.
Die Sleaford Mods mit Second hier beim Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Zu Gast nach wie vor Alf Burchardt, Autor des Buchs Hamburg Calling über die frühen Punkjahre in Hamburg. Alf, du hast ja diesen Song ausgesucht, die Sleaford Mods, weil sie ja vielleicht so ein bisschen den Punk-Spirit von damals ins Heute übertragen?
Finde ich schon. Einmal überzeugt mich diese schöne Schlichtheit der Musik. Einfach ein kleiner Synthesizer, der die Songs durchtuckert. Und dazu den zornigen Sänger Jason Williamson. In diesem Song beklagt er sich darüber, warum er immer nur Zweiter ist. Und das zieht sich als Thema durch die ganzen Songs, seine ganzen Texte. Er beklagt viele Missstände in England, die kommen aus dem Norden des Landes, dem es traditionell sowieso immer schlechter geht als der glamourösen Hauptstadt. Und ich glaube, mit dem Brexit, der da ansteht, wird es ihm an Themen nicht mangeln in künftiger Zeit.
Ich finde auch, also Sleaford Mott sind ja auch zwei so richtige Persönlichkeiten und das finde ich an eurem Buch auch so toll. Es werden ja ganz viele Fotos gezeigt und es gibt eben diese ganz vielen jungen und ja, man würde sagen aus heutiger Perspektive unretuschierten Gesichter, also wo wirklich so dieser ja ganze Geist, Esprit, Wut, auch Zorn, auch Unschuld irgendwie von dieser Szene auch so deutlich wird. Warum habt ihr eigentlich nicht eure Interviewgäste auch in der heutigen Zeit nochmal porträtiert, also im Alter?
Das war eine Idee, die wir hatten, aber die haben wir schnell verworfen. Es gibt, glaube ich, aus Düsseldorf ein Buch, was die Leute dieser Szene bzw. der Düsseldorfer Szene damals und heute zeigen. Und das ist doch ein großer Bruch und das würde total die Bildsprache stören. Nicht alle sind schön gealtert. Es würde auch einfach die Ästhetik des Buches kaputt machen. Und also die Leute, die ich fürs Buch getroffen habe, die sehen alle noch gut aus, aber sie würden, so wie sie heute aussehen, nicht ins Buch passen.
Und den Zeitrahmen, den ihr für das Buch gesteckt habt, der ist ja 1977 bis 1985. Mitte der 80er war dann einfach die Luft raus. Also darüber hinaus hätte man dann nicht das Punk irgendwie verhandeln müssen.
Alfred Hilsbeck zum Beispiel meinte, wir hätten noch weitergehen müssen. Und aber ich finde, da war dann wirklich eine Atempause. Und es ging dann erst wieder los mit der Hamburger Schule, mit den ersten Bands wie Kolossale Jugend, Ostzonen, Suppenwürfe machen Krebs. Und daraus entstand ja ganz viel. Und das ist vielleicht nochmal ein anderes Kapitel, ein anderes Buch. Aber ich finde, mit Bernd Begemann und George Cameron haben wir einen guten Abschluss gefunden für unser Buch und gleichzeitig einen Anschluss an die Hier- und Jetzt-Zeit.
Ja, Abschluss ist ein gutes Stichwort, denn auch dieser Nachtclub Überpop neigt sich dem Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias Stößner an der Technik und vor allem natürlich bei meinem Gast Alf Burchardt. Klasse, dass du da warst. Vielen Dank.
Sehr gerne, Birgit.
Ja. Und wir gehen jetzt musikalisch noch einmal zurück in die 80er Jahre und zwar mit Mona Moore und dem Song Eintagsfliegen. Alf, vielleicht kannst du da noch einen kurzen Satz zu sagen.
Ja, Mona Moore habe ich oft im Subito gesehen, manchmal mit ihr geplaudert. Und sie wollte immer Musik machen und fand nie so recht eine Band. Sie war befreundet mit einigen von den einstürzenden Neubauten. Sie kannte Musiker aus Berlin. Und irgendwann hatte sie mal alle zusammengetrommelt und konnte zumindest eine EP einspielen. Also 4 Songs auf einer Maxi-Single. Und ein Song hören wir jetzt. Später ist sie dann weitergegangen und hat nochmal Musik mit Joachim Witt gemacht. Aber die große Musikkarriere oder Sangeskarriere war ihr nicht vergönnt.
In diesem Sinne, Birgit Reuter sagt Tschüss mit Mona Moore und Eintagsfliegen. We'll be right back.
This is my rifle and this is my gun. One is for killing, the other is for fun. This is my rifle and this is my gun. One is for killing, the other is for fun. Is for killing, the other is for fun.